Du weißt, dass ich es schon einmal gesagt habe, und ich sage es gern wieder. Die zentrale Botschaft aus Gesprächen mit Gott ist in den ersten drei Lektionen enthalten, die durch den Dialog überbracht wurden. Und diese drei Botschaften können eigentlich im ersten Buch der neunteiligen Serie Gespräche mit Gott nachgelesen werden. Bitte entschuldige, wenn ich mich wiederhole, jedoch habe ich festgestellt, dass das zwei- oder dreimalige Wiederholen derselben Information wirklich jedem helfen kann, dies zu verstehen und das umzusetzen, was ich versuche hier zu beschreiben. Also lass es mich nochmal sagen, die ersten drei der vielen außergewöhnlichen Botschaften in Gespräche mit Gott sind die wirklich wichtigsten. Und hier sind sie nochmal. Botschaft Nummer 1, wir sind alle eins. Botschaft Nummer 2, es gibt genug. Und jetzt Botschaft Nummer 3, es gibt nichts, was wir tun müssten. Das ist, wie ich denke, die ungewöhnlichste der ersten drei Botschaften. Und obwohl alle drei Botschaften im Widerspruch stehen zu dem, was uns erzählt wurde, also was uns von unserer Gesellschaft und allgemeiner Kultur beigebracht wurde, ist die dritte Botschaft, es gibt nichts, das wir tun müssten, die widersprüchlichste von allen, denke ich, da wir die meisten Beweise benötigen, um zu prüfen, ob es wirklich, wirklich stimmt. Du denkst nicht, dass es nichts zu tun gäbe, denn alles in unserer Gesellschaft erzählt uns das. Übrigens erzählen uns auch die Gesetze in unserem Land, wie in jedem Land dieser Welt, was wir zu tun haben. Und natürlich auch das, was wir nicht tun dürfen. Das ist die andere Seite. Doch es geht noch weiter. Es geht weiter über die Gesetze in unserem Land hinaus, die uns erzählen, was wir tun sollten. Wir haben ein Verständnis von Gott, also die unter uns, die an Gott glauben. Und das sind übrigens Milliarden von Menschen auf der Welt, wie ich bereits erwähnt hatte. Diese Milliarden von Menschen auf der Welt glauben daran, dass es eine höhere Macht gibt, die wir Gott, Jahwe, Brahman, Jehova oder wie auch immer nennen. Sie glauben daran, dass Gott sagt, dass es etwas gibt, was wir tun sollten, dass es da gewisse Anforderungen gibt, gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um in Gottes Gnade zu bleiben, wenn du in den Himmel zurückkehren möchtest, zurück ins Paradies, zurück zu Gott nach deinem Tod. Also wir haben zwei Ebenen von Dingen, von denen wir glauben, wir müssten sie tun. Vielleicht sogar drei Ebenen, wenn wir auf diese Art und Weise definieren. Die drei Ebenen sind, das zu tun, was unsere Kultur und Gesellschaft sagt. Das schließt auch unsere Familien ein, Familientraditionen und so weiter. Also viele Sachen, die unsere Familien von Haus aus fordert. Wie unsere Familiengewohnheiten und Kulturen. Dann die zweite Ebene, unser Rechtssystem. Die Dinge zu tun, die uns durch die Gesetze vorgegeben sind. Wie das Halten an einer roten Ampel. Und das sind übrigens Dinge, die auf der ganzen Welt gelten. Rote Ampeln sind ein gutes Beispiel. Es ist egal, in welchem Land auf der Erde du dich befindest, es ist überall das Gleiche. Wir stimmen darin überein, dass rote Ampeln Stopp bedeuten und grün, dass du gehen kannst. Das gilt in jedem Land auf der Erde. Da gibt es keine Uneinigkeit darüber, über dies alles. Also haben wir ein Rechtssystem, von dem wir abhängig sind und das uns sagt, was wir zu tun haben und wie ich schon sagte, was wir nicht tun dürfen. Und schlussendlich die letzte Ebene. Sie ist die Ebene der Göttlichkeit. Für die unter euch, die daran glauben, dass es so etwas wie Gott gibt, dass es da Gottes Vorschriften gibt. Also gibt es mindestens drei Ebenen, vielleicht auch mehr, wenn man es genauer betrachtet. Doch wenigstens drei Ebenen, durch die wir erfahren, dass es da Dinge gibt, die wir zu tun haben. Und nun komme ich daher und will dir klarmachen, dass es im Namen der Serie von Gesprächen mit Gott nichts gäbe, was du zu tun hättest. So erzählen mir meine Zuhörer auf der ganzen Welt, echt jetzt, bist du dir sicher? Ja, natürlich, denn sie glauben es nicht. Und noch einmal, der Beweis, den uns unsere Augen liefern, der Beweis unserer eigenen Erfahrung auf dieser Erde erzählt uns, dass genau das Gegenteil wahr ist. Vor allem bezogen auf die größere Frage von dem, was wir tun sollten, um in Gottes Gnade zu stehen. Und das ist es, worüber ich in dieser Lektion sprechen möchte. Denn diese Lektion und die ganze Reihe an Lektionen die ich hier für dich aufgebaut habe, dreht sich um die Vorstellung, dass Gott existiert, dass es da etwas gibt, das Gott genannt wird, eine größere Macht, ein unbeweglicher Beweger, welches Wort du auch immer verwenden möchtest, dass diese größere, das größere Wesen oder die Essenz im Universum beschreibt. Und ich unterrichte von diesem Standpunkt aus. Denn wenn das nicht wahr wäre, wenn es da nicht so etwas wie ein Gott gäbe, wenn es da keine größere Essenz gäbe, dann hätte das meiste von dem, was ich sage, keine Bedeutung in deinem Leben. Vielleicht gibt es da ein paar grundlegende praktische Anwendungen, doch die meisten der Anwendungen, von denen ich hier spreche, beschäftigen sich damit, wie wir mit Gott in unserem Verständnis interagieren. So erzählt uns Gott in meinem Verständnis, dass es nichts gibt, was du tun müsstest. Da gibt es Dinge, die du tun wirst, aber keine Dinge, die du tun musst. Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was du tun wirst, und dem, was du wählst zu tun, und dem, was du tun musst. Übrigens, lass uns wieder zurückkehren zu dem Leben auf der Erde, unserem Rechtssystem auf der Welt, oder sogar zu den Bräuchen in unserer Familie, in unserer Kultur. Auch in diesem Sinne gibt es hier nichts, was du tun müsstest. Es gibt keine Anforderung, der du nachkommen müsstest, wenn du dich nicht um die Ergebnisse sorgst. Der einzige Grund, warum du etwas tun solltest, ist, weil du dir Sorgen um die Ergebnisse machst. Das bedeutet, wenn du eine bestimmte Sache nicht tust, macht dies deutlich, dass du dem nicht zustimmst. Wenn du nicht an einer roten Ampel anhältst, um dir ein einfaches Beispiel zu geben, du hältst nicht an einer roten Ampel, dann könntest du getötet werden. Oder du könntest jemand anderen töten. Und du möchtest nichts von all dem, da bin ich mir sicher. Also hältst du an einer roten Ampel an. Aber nicht, weil du musst. Nicht, weil das jemand von dir verlangt, sondern weil du es wählst. Und du wählst das, weil es deinem eigenen höheren Interesse dient. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass niemand etwas tun muss, was er nicht tun möchte. Lass mich das wiederholen, weil du es vielleicht schon so oft gehört hast. Denn vielleicht ging das, was ich sagte, hier rein und da wieder raus. Also lass mich das wiederholen. Ich sagte, niemand tut irgendwas, was er nicht tun möchte. Das ist wahr. Es gibt nichts, was wir tun müssten. Wir wählen eine große Anzahl von Dingen, die es zu erledigen gibt, weil wir uns ein bestimmtes Ergebnis wünschen. Zum Beispiel, weil wir nicht ins Gefängnis gehen möchten. Also tun wir Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssten. Doch der einzige Grund, warum wir das tun, ist, dass wir nicht ins Gefängnis gehen wollen. Wir wollen nicht das Gesetz brechen. Viele Menschen tun es dennoch und halten sich nicht an die Gesetze. Sie zahlen nicht ihre Steuern, oder sie halten sich auf eine andere Weise nicht ans Gesetz und hoffen, dass sie damit davonkommen. Und natürlich wissen wir, dass viele Menschen damit davonkommen. Sie kommen einfach davon damit. Sie leben ihr Leben und kommen damit davon. Also zeigen sie uns, dass es nichts gibt, was wir wirklich tun müssten. Was übrigens eine interessante Frage aufwirft. Was würdest du tun, wenn du mit all dem, was du tust, davonkommen würdest? Eine interessante menschliche Frage. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du damit davonkommen würdest? Alles, was du tun willst. Lass uns noch ein wenig darüber sprechen. Aber lass uns als erstes ein wenig über die Vorstellung von Gott sprechen. Warum würde Gott von uns etwas fordern oder verlangen, dass wir bestimmte Sachen tun sollen? Warum sollte Gott das machen? Was denkst du? Schau, auch Religion, also die meisten der weltweit organisierten Religionen, wollen beide Seiten vermitteln. Sie wollen beide Seiten vermitteln. Sie wollen uns glauben lassen, dass Gott das alles in allem ist, dass das Höchste und Großartigste, der größte Ausdruck des Lebens, das, was nichts benötigt, um glücklich zu sein. Und wenn Gott nichts benötigt, um glücklich zu sein, wenn Gott alles ist, was er überhaupt brauchen könnte, und so ist es übrigens auch, also wenn du überhaupt an Gott glaubst, gehst du davon aus, dass alles, was Gott ausmacht, alles beinhaltet, was Gott überhaupt gebrauchen könnte. Ich meine das nicht physikalisch, ich meine die gefühlte Erfahrung, dass Gott die höchste Glückseligkeit ist. Gott ist die höchste Freude. Gott ist die größte Weisheit. Gott ist das tiefste Mitgefühl. Gott ist das bedingungslos Liebende. Gott ist das alles. So wenn Gott jede gefühlte Erfahrung ist, die er möglicherweise hat, und wenn sich Gott eventuell selbst mit einbeziehen würde, wenn das Göttliche und die Energie des Göttlichen auch in jedem physikalischen Ding ist, was könnte Gott dann gebrauchen? Die Antwort ist natürlich nichts. Gott benötigt gar nichts, sonst wäre Gott nicht Gott. Doch weil Gott Gott ist, benötigt er nichts. Aber wenn Gott jetzt nichts benötigt, warum sollte er dann irgendwas von uns fordern? Warum sollte Gott dann irgendetwas verlangen, wenn er doch nichts benötigt? Das ist die Schlüsselfrage. Und es fällt den Religionen schwer, um genau zu sein, das zu erklären. Manche Religionen sagen, es sei wegen der Gerechtigkeit. Und manche Religionen behaupten, es sei wegen der Reinheit. Um dir ein Beispiel zu geben, manche Religionen behaupten, dass Gott nichts verlangen würde, jedoch möchte er nichts Verschmutztes oder Verunreinigtes um sich haben. Also musst du makellos in den Himmel zurückkehren, denn du hast ihn auch makellos verlassen. Als du geboren wurdest, warst du makellos. Doch manche Religionen gehen davon aus, dass dies nicht wahr sei. Manche Religionen lehren uns tatsächlich, dass wir nicht ohne Sünde geboren wurden. Wir wurden in die Sünde geboren. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass unsere Religionen lehren, dass wir im Moment unserer Geburt, in der einen Sekunde, in der wir geboren wurden, schon schuldig sind? Manche Kirchen nennen das die Erbsünde. Wir tragen die Sünden unserer Väter weiter und deren Väter und unsere Vorfahren und unsere Familie vor uns. Und das geht weit, weit, weit zurück. Man geht davon aus, bis zum Anfang der menschlichen Rasse, bis zu Adam und Eva, der Mythologie von Adam und Eva. Denn wenn Adam und Eva gesündigt haben, hat die Sünde von Adam und Eva einen Schmutzfleck erzeugt, der jeden von uns gebrandmarkt hat. Durch alle Äonen der Zeit, durch alle Generationen, von den ersten menschlichen Lebewesen an bis heute, müssen wir für die Sünde von Adam und Eva bezahlen. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, und falls nicht, tut es mir leid, dass ich es so ausgedrückt habe, dass es lächerlich wirkt. Doch für manche Menschen wird es albern klingen. Doch wusstest du, dass es ganze Religionen gibt, die genau auf diesem Verständnis gegründet sind? Dass wir unrein geboren wurden und dass es unsere Aufgabe ist, zu Gott zurückzukehren, sogar wenn Gott gar keine Unreinen um sich haben möchte. Also die Bedeutung, die theologische Bedeutung geht in etwa so: Gott ist das, was perfekt ist, und deshalb kann auch nichts Unperfektes im Königreich Gottes sein. Also um wieder in Gottes Königreich gelangen zu können, musst du perfekt sein. Doch du kannst nicht perfekt sein, weil du von Beginn an nicht perfekt bist. Und hinzu kommt unser Fehlverhalten, um es so auszudrücken, die Missachtung von Gottes Gesetzen. Oh genau, das habe ich vergessen dir zu sagen, dass Gott Regeln hat. Also Gesetze, Gebote, wenn du willst, angeblich 10 davon. Und das nur eine bestimmte Art von Religion. Es gibt es genauso gut noch in anderen Religionen, die ihre eigene Idee davon haben, was Gott oder was das höchste Wesen, das alles in allem, was von uns fordert und verlangt. Und es fordert und verlangt diese Dinge von uns, damit wir so perfekt wie möglich zurückkehren können. Denn wenn wir diese Gesetze brechen, dann haben wir uns mit Gott angelegt. Und diese Vergehen stapeln sich. Wir erzeugen einen großen Stapel davon, einen großen Haufen, der unsere Sünden genannt wird. Und dann haben wir wirklich ein Problem. Wir müssen einen Weg finden, dass Gott uns unsere Sünden vergibt, sodass wir in den Himmel zurückkehren können. Denn das ist unsere Aufgabe. Also was ist los mit den Religionen auf der Welt? Was ist passiert mit den großen Theologien der Welt? Wenn wir die Idee, dass es da irgendetwas gibt, was wir tun müssten, beiseite legen, was passiert dann? Das ganze Glaubenssystem fällt auseinander. Die ganze Idee, dass Gott uns bestrafen wird, wenn wir nicht die Dinge tun, zu denen wir aufgefordert sind, fällt auseinander. Wenn wir da nichts tun müssten, Was für eine spannende Idee. Was würde es bedeuten, wenn wir uns so fühlen würden, als gäbe es nichts zu tun? Und es gäbe nur die Dinge, von denen wir wählen, sie zu tun, weil wir uns ein bestimmtes Ergebnis wünschen. Doch, lass mich noch eine weitere Frage stellen. Wenn Gott nichts von uns verlangt, was wäre dann der neue Verhaltenskodex? Was wäre dann unsere Motivation, um irgendetwas zu tun oder etwas nicht zu tun? Also ist das hier auf der Erde richtig zu verstehen. Wenn du nicht an der roten Ampel anhältst, kannst du dich selbst verletzen oder jemand anderen. Du wirst in großen Schwierigkeiten sein, wenn du deine Steuern nicht zahlst. Dann wirst du ins Gefängnis kommen. Also zumindest kennst du die Ursache-Wirkung-Beziehung. Doch wenn wir nicht daran glauben, dass uns Gott bestraft, wenn wir nicht daran glauben, dass Gott wie die Menschen handelt, die Gesetze haben, an die man sich zu halten hat. Wenn wir uns nicht an diese Gesetze halten, dann werden wir von Gott bestraft, mit ewiger Verdammnis, nur so am Rande. Nicht nur mit ein paar Jahren im Gefängnis oder einer kurzen Zeit, wo wir eine Strafe zahlen. Gott hält sich nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Gott sagt, weißt du was? Wenn du in die Hölle gehst, dann wirst du für immer da sein, bis zum Ende aller Zeiten. Also, was wäre, wenn wir das beiseite lassen würden? Welche Gründe gäbe es dann für uns, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder nicht zu verhalten? Denn wir kennen diesen neuen Grund noch nicht, weil wir diesen neuen Verhaltenskodex noch nicht kennengelernt haben, da die Religionen an ihren Vorstellungen über Gott und an dem, was Gott von uns verlangt zu tun, festgehalten haben. Wenn wir das weglassen würden, würden sich die Gefühle verstärken, dass die Menschheit durchdreht, dass alle verrückt werden und dass sich niemand mehr an die Regeln halten würde, an die wir uns im Leben halten sollten, da es keinen Grund mehr gäbe, sich nicht daran zu halten. Was für ein Mensch würdest du sein, wenn du mit all dem davonkommen würdest? Welchen Grund sollte es geben, liebevoll zu sein, mitfühlend zu sein, anderen zu vergeben, sich um andere zu kümmern, freundlich zu anderen zu sein, andere gerecht zu behandeln? Welchen Anlass sollte es dafür geben? Gespräche mit Gott beantworten uns diese Frage. Es gibt einen neuen Verhaltenskodex, eine wundervolle neue Richtung für uns alle. Wobei es nicht erforderlich ist, daran zu glauben oder die Idee zu akzeptieren, dass uns eine höhere Macht holen wird, dass sie uns holen kann, wenn wir uns nicht gut verhalten. Also wenn das nicht der Fall ist, was ist der neue Verhaltenskodex? Und Gespräche mit Gott sagt uns, dass der neue Verhaltenskodex so alt wie die Zeit selbst ist. Er ist nicht wirklich neu. Es ist ein alter Verhaltenskodex, aber neu ausgelegt als theologisches Verständnis, als ein theologisches Konstrukt. Also hier ist er. Hier ist der neue Grund dafür, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und übrigens ist die Ironie der ganzen Sache, dass das der gleiche Grund ist in Bezug auf unser Verständnis zu Gott, genau wie in Bezug auf das Verständnis zu unserer Familie, unserer Gesellschaft, unserer Kultur und unserem Rechtssystem. Es ist derselbe Grund für alles. Und hier kommt die Begründung. Hier kommt der Verhaltenskodex. Was funktioniert? Es ist die Frage dessen, was funktioniert. Ob ein bestimmtes Verhalten funktioniert oder nicht funktioniert, in Bezug darauf, was du gerade versuchst zu erreichen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Die meisten von euch wissen, was das ist. Das ist ein Handy. Aber um es für mich zu nutzen, damit es funktioniert, kann ich es nicht in meinen Mund stecken. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn ich es an mein Ohr halte. Das ist der Grund, der mich dazu veranlasst, es an mein Ohr zu halten. Denn das ist, was funktioniert. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es ist wirklich sehr einfach. Ich halte es nicht an mein Ohr, weil es von mir verlangt wird oder weil Gott sagt, ich soll das tun. Ich mache das, weil es funktioniert. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Doch was funktioniert und was nicht funktioniert, wird dadurch bestimmt, wozu wir uns entscheiden, was funktioniert und was nicht, basierend auf dem, was wir versuchen zu erreichen. Wenn ich versuche, einen Anruf zu tätigen, dann funktioniert das. Jedoch, wenn ich das Telefon essen möchte, um einen Geschmack von dem Telefon zu bekommen, funktioniert das nicht. Das funktioniert. Das ist das, was dann funktioniert. Das ist, was funktioniert, wenn ich es tatsächlich das Telefon essen möchte oder mich dazu entscheide, davon zu probieren. Ich kann nicht wissen, wie das Telefon schmeckt, wenn ich das tue. Ich kann es nur so herausfinden. Also es hängt davon ab, was du versuchst zu erreichen. Hör mir zu. Vielleicht denkst du gerade, dass ich ein wenig spinne. Doch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Hör mir gut zu. Jede Entscheidung, die du im Leben triffst, basiert auf deiner Bewertung dessen, was funktioniert, abhängig davon, was du versuchst zu tun. Und hier ist das Problem. Das kollektive Problem der Menschheit und bei jedem Einzelnen. Das Problem ist wirklich sehr einfach. Die meisten Leute sind sich nicht bewusst darüber, was sie versuchen zu tun. Das ist vor allem wahr in unserer Beziehung zu Gott. Wir versuchen größtenteils zu verstehen, was wir hier auf der Erde tun. Wir verstehen zum größten Teil, was wir die meiste Zeit des Tages versuchen, hier auf dem Planeten zu tun. Wir verstehen, was wir versuchen zu tun. Wir versuchen glücklich zu sein, versuchen ein gutes Leben zu leben, versuchen Freude und Liebe zu erfahren, sowie all die wunderbaren Aspekte unserer Zeit hier auf diesem Planeten. Das ist, was wir versuchen zu tun. Doch es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich nicht bewusst darüber sind oder eine ungenaue Vorstellung davon haben, was sie in ihrer Beziehung zu Gott versuchen zu tun. Die meisten Leute wissen nicht, was sie versuchen zu tun. Und hier kommt das Spannende, was dahinter steckt. Sogar Menschen, die glauben, zu wissen, was sie versuchen, auf der Erde zu tun, liegen falsch in Bezug darauf. Das ist ihre Vorstellung davon, warum wir hier sind, warum wir hier auf der Erde sind, was wir hier versuchen zu tun, ist völlig falsch. Denn es ist völlig unvollständig. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt der Geschichte. Doch lass mich etwas mit dir teilen. Ein wenig Informationen, die du vielleicht spannend findest. Wenn du weißt, was es ist, was du versuchst zu tun, wenn du dir sehr klar darüber bist, was du erreichen möchtest, dann brauchst du nicht irgendwelche Gesetze. Dann brauchst du auch nicht irgendwelche Vorgaben. Du brauchst nicht irgendwelche Forderungen. Du tust, was du tun musst, um zu erreichen, was du versuchst zu erreichen. Und du tust es völlig automatisch. Automatisch, ohne von jemandem aufgefordert zu werden, es zu tun. Lass mich dir ein Beispiel aus dem wahren Leben geben. Ein Beispiel aus dem echten Leben. Warst du jemals in Paris? Wenn du schon mal in Paris warst, dann gibt es da einen Ort, Arc de Triomphe. Er ist ganz am Ende der Champs-Élysées. Wirklich ganz am Ende. Und die Champs-Élysées ist eine der größten und befahrensten Straßen, eine der belebtesten Boulevards in Paris. Und am Ende dieses Boulevards ist ein Kreis. Ein Kreisverkehr um den Triumphbogen herum. Es ist ein Kreisverkehr, der Autos empfängt. Von 7 oder 8 individuellen Straßen, die hin zu ihm führen. Also Straßen, die in diesen Kreis gelangen. Das bedeutet, dass hier Tausende von Autos sind, die diesen Kreisverkehr jeden Tag passieren. Hunderte jede Stunde, Tausende jeden Tag. Du willst nicht um den Triumphbogen fahren, wenn du vorher noch nie in Paris gefahren bist. Bei meinem ersten Mal saß ich auf dem Rücksitz von jemandem, der in Paris lebt. Und schon das war gruselig. Doch weißt du, was interessant war? Da waren Autos, die aus allen verschiedenen Richtungen kamen, von links, von rechts. Da sind keine Fahrspurmarkierungen auf der Straße um diesen Kreis. Keine Markierungen auf der Straße. Da sind keine Ampeln, keine Verkehrszeichen. Da ist auch kein Verkehrspolizist. Es gibt keine Regeln oder Regelwerk oder irgendwas davon. Nichts. Das Gesetz ist das Gesetz des Überlebens. Da sagt dir niemand, was du zu tun hast. Es gibt keine Richtlinien an irgendeiner Stelle der Straße, keine Markierung, was interessant ist. Ich nenne es, und ich mache es nur in Spaß, ich nenne es Selbstmordkreisel. Der Selbstmordkreisel um den Triumphbogen herum. Doch weißt du, was spannend ist? Alle versuchen genau dasselbe zu tun. Und sie wissen alle, was sie versuchen zu tun. Jeder, der auf diesen Kreisverkehr fährt, der auf diesen Kreisverkehr reist, denkt, ich versuche auf die andere Seite zu kommen. Und ich versuche das, um dabei am Leben zu bleiben. Und ich versuche dabei, niemanden zu verletzen. Also hast du Tausende von Menschen, die alle versuchen, das Gleiche zu tun, zur selben Zeit. Und alle wissen voneinander, was sie versuchen zu tun. Alle wissen, dass die anderen genau dasselbe versuchen zu tun. Und das Ergebnis ist erstaunlich. Wusstest du, dass Statistiken zeigen, dass es weniger Verkehrsunfälle und viel weniger Verkehrstote im Kreisverkehr um den Triumphbogen als auf der Champs-Élysées 500 Yards entfernt gibt, wo es Verkehrspolizisten gibt, Polizei, die den Verkehr regelt, Straßenmarkierungen, Schilder, Ampeln und alles? In anderen Worten, all die Gesetze und Regeln erzeugen nicht die Sicherheit, die offensichtlich rund um den Triumphbogen ist, wo es überhaupt keine Regulation gibt, denn Menschen regulieren sich selbst. Wenn sie mit sich selbst und allen anderen in dem, was sie versuchen zu tun, übereinstimmen. Ist das nicht faszinierend? Findest du das auch so faszinierend wie ich? Als ich in Paris war, fand ich das wirklich faszinierend. Wie regulieren sich Menschen selbst? Einfach, indem sie wissen und darin übereinstimmen, was sie versuchen zu tun. Auf dem ganzen Planeten haben die Menschen keine Ahnung, was sie versuchen zu tun. Sie versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, versuchen, durch das Leben zu kommen, versuchen, glücklich zu sein, versuchen, Liebe zu finden. Doch die meisten Leute haben wirklich keine Vorstellung davon, was sie hier tun. Das heißt, sie haben keine Idee davon, wer sie wirklich sind. Die meisten Menschen denken, dass sie das seien, dieser Körper. Ich bin das. Oder vielleicht ich bin mein Verstand. Oder vielleicht ich bin mein Körper und mein Verstand. Doch ein kleiner Prozentsatz der Menschen auf der Welt, nur ein kleiner Prozentsatz versteht, dass sie nicht ihr Körper und nicht ihr Verstand sind. Du bist nicht dein Körper. Du bist das, was einen Körper hat. Du bist nicht dein Verstand. Du bist das, was ein Verstand besitzt. Du bist eine Essenz, welche neben deinem Körper und Verstand existiert, welche ewig existiert und in einem Körper und Geist aufgenommen wird, welche die Essenz des Lebens beinhaltet und benutzt diesen Körper und diesen Verstand als Werkzeuge. Werkzeuge, die das vollbringen, weshalb wir wirklich hergekommen sind zu tun. Was nichts damit zu tun hat, was die meisten Menschen auf diesem Planeten tun. Versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, versuchen, erfolgreich zu sein, versuchen, Liebe zu finden, versuchen, gesund zu bleiben. Und das sind schöne Dinge, die man tun kann. Das sind schöne Wege. Das sind schöne Wege, um das zu erreichen, weshalb du hierher gekommen bist. Doch du bist nicht hierher gekommen, um diese Dinge zu erreichen. Der Grund, warum du auf der Erde bist, wofür du hierher gekommen bist, ist bekannt zu geben und zu erklären, auszudrücken und zu vollenden, um gemeinsam zu erfahren, wer du wirklich bist. Oder um es einfach auszudrücken, du bist hierher gekommen, um deine Göttlichkeit auszudrücken. Du bist hierher gekommen, um dich selbst als Gott zu erfahren. Du bist hierher gekommen, um deine Göttlichkeit auszudrücken, die durch Selbsterfahrung zu erkennen. Das ist, was du hier tust. Das ist, warum du auf die Erde gekommen bist. Das ist, warum du auf diesen Planeten gekommen bist. Und wenn wir das alle verstehen, würde sich unser Verhalten selbst regulieren. Das würde es ganz bestimmt Dinge geben, die du nicht tun würdest. Denn eine Person, die ihre Göttlichkeit ausdrückt, würde das einfach nicht tun. Du würdest nicht auf eine bestimmte Art und Weise sprechen, du würdest nicht auf eine bestimmte Art und Weise handeln, du würdest bestimmte Dinge nicht tun. Denn bei einer Person, die ihre höchste Vorstellung der Göttlichkeit ausdrückt, beinhaltet es einfach nicht, auf diese bestimmte Art und Weise zu sprechen oder zu handeln. Jeder große spirituelle Meister hat das bewiesen. Jeder große spirituelle Meister hat demonstriert, was ich eben zu dir gesagt habe. Denn sie wissen, warum sie hier sind. denn sie wissen, wer sie sind und haben so in kritischen Momenten in ihrem Leben das getan, wofür sie hierher gekommen sind zu tun. Wenn du mit deinem Auto zum Triumphbogen fährst, dann weißt du, was du zu tun hast. Du wirst versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Wir versuchen ebenfalls, auf die andere Seite zu kommen. Wir versuchen ebenfalls, den Kreis des Lebens zu vollenden, auf eine Art und Weise, die uns erlaubt zu erfahren, wer wir wirklich sind. Und wenn wir das verstehen und die Weisheit anwenden und anerkennen, dann würden wir in den Tagen und Zeiten unseres Lebens entdecken, dass es nichts zu tun gibt, was wir tun müssten, nichts, was wir zu tun brauchen, aber viele Dinge, die wir tun werden, automatisch, willentlich, als eine Demonstration unserer wahren Identität. Menschen, die auf diese Art leben, verändern die Welt, denn sie haben sich selbst verändert, denn sie haben ihr gesamtes Leben verändert, denn sie haben einen neuen Grund bzw. eine neue Motivation, irgendetwas zu tun. Da gibt es nichts, was du zu tun hast. Da gibt es nichts, was irgendjemand von uns fordern könnte. Aber es gibt viele Dinge, die wir willentlich wählen zu tun, wenn wir verstehen, was wir suchen und versuchen zu erreichen. Nun, es gibt eine magische Frage, die ich dich einlade, dir selbst zu stellen. Wenn du vor irgendeiner großen Entscheidung in deinem Leben stehst, von diesem Tag an wird es eine Menge großer Entscheidungen. Ach, und lass uns nicht nur von den großen Entscheidungen sprechen, lass mich es anders formulieren. Eine magische Frage, die du dir stellen kannst, wenn du vor jeder Entscheidung stehst, egal ob es große, bedeutende Entscheidungen sind oder winzig kleine Entscheidungen. Große Entscheidungen zum Beispiel, wen soll ich heiraten? Oder sollte ich überhaupt heiraten? Wo soll ich arbeiten? In welcher Stadt soll ich leben? Was soll ich mit dem Rest meines Lebens tun? Oder kleine Entscheidungen? Sollten wir heute Abend ausgehen? Was sollen wir essen? Welche Kleidung sollen wir tragen? Welches TV-Programm wollen wir heute Abend anschauen? Welche Bücher werde ich lesen? Welche Dinge werde ich am Abendbrottisch sagen? Die kleinste Entscheidung überhaupt. Alle diese Wahlen und Entscheidungen können auf eine völlig neue Art und Weise in Zusammenhang gebracht werden, indem du dich die magische Frage des Lebens stellst. Und hier kommt sie, schreib sie auf. Hier kommt die magische Frage des Lebens. Was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Hast du es verstanden? Ich wiederhole es. Was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Wenn du beim Abendbrot sitzt, was hat das mit dem Auftrag deiner Seele zu tun? Wenn du in einem Gespräch mit deinem Liebsten oder einem Freund bist, was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Wenn du den Fernseher einschaltest und dich entscheidest, welches Programm du schaust, was hat das mit dem Auftrag meiner Seele zu tun? Und weißt du was? Wenn ich ins Kino gehe, ist meine Zeit im Kino sehr begrenzt. Wenn ich nach 7 oder 8 Minuten realisiere, dass dies nichts mit dem Auftrag meiner Seele zu tun hat, dann bin ich nicht daran interessiert, einen Film zu schauen, der nichts mit dem Auftrag meiner Seele zu tun hat. Das könnte in der Tat das komplette Gegenteil des Auftrags meiner Seele sein, welcher der Ausdruck der höchsten Ahnung dessen ist, was es bedeutet, göttlich zu sein. Die Göttlichkeit in mir auszudrücken, ist der Anfang und ist der Auftrag meiner Seele. Wenn das, was ich esse, was ich lese, was ich schaue, was ich erfahre und was ich tue, nicht dem Auftrag meiner Seele unterstützt, nämlich Göttlichkeit zu demonstrieren, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ich habe keine Zeit für irrelevante Diskussionen. Keine Zeit und keine Geduld für irgendeine menschliche Aktivität, die nicht den Auftrag meiner Seele unterstützt. Bin ich zu jeder Zeit zu 100% erfolgreich, diesen Maßstab in jedem Bereich anzuwenden? Natürlich nicht. Bin ich erfolgreich darin, als ich es vor 25 Jahren war? Darauf kannst du Gift nehmen. Absolut. Denn jetzt weiß ich, was ich hier tue und wer ich bin. Also, meine lieben Freunde, meine Botschaft für euch heute lautet, es gibt nichts, was du tun musst. Aber es gibt Dinge, die du tun wirst und Dinge, die du tun möchtest. Und du wirst dich automatisch so verhalten, wenn du dir klar darüber bist, was du erreichen möchtest. Was tue ich hier auf der Erde? Warum bin ich hier? Worum geht es wirklich? Das sind die großen Fragen des Lebens. Und die Antwort ist einfach. Wenn du auf dein eigenes Gespräch mit Gott hörst,